Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Das ist manchmal eine Stimme in meinem Kopf. Und diese bringt mich dann über mich selber manchmal zum Zweifeln. Aber wo kommt diese Stimme her? Warum ist sie in meinem Kopf? Aus meiner Ausbildung weiß ich, dass diese Stimmen, die in meinem Kopf kommen, diese Stimmen, die laut werden in meinem Inneren, meist von negativen Erlebnissen geprägt sind. Wenn ich mich so zurückerinnere, dann denke ich zum Beispiel an meine Grundschulzeit. Ich hatte eine Leserechtschreibschwäche und wenn Diktate geschrieben worden sind, musste ich kein Diktat mitschreiben. Denn der Lehrer hat mich draußen auf den Flur hingesetzt und ich musste den Text abschreiben. Und selbst da, beim Abschreiben, sind mir so viele Fehler unterlaufen, dass nach der Korrektur der ganze Zettel rot gewesen ist. Das war mir unheimlich unangenehm. Mir war es peinlich. Ich war als Kind da frustriert. Ich hatte Angst, Texte zu schreiben und laut im Unterricht vorzulesen. Mir war es unheimlich peinlich, wenn beim lauten Vorlesen ich ins Stocken geraten bin. Und diese Scham, diese Angst habe ich bis ins junge Erwachsenenalter gehabt. Ich habe sie damit hineingetragen. Als Jugendlicher habe ich meine Berufswahl davon abhängig gemacht. Ich wollte so wenig wie möglich Texte schreiben müssen, die andere lesen sollen. Es sollte ein Beruf sein, wo ich möglichst wenig lesen muss. Ich war auch wirklich ein langsamer Leser. Ich habe lange gebraucht, um Texte zu lesen und zu erschließen. Und selbst heute ist es mir immer noch unangenehm, einen Text vorzulesen, ohne ihn vorab schon einmal gelesen zu haben. Als Craig Groeschel als Jugendlicher Christ wurde, hat er nach einiger Zeit eine Andacht in seiner Jugendgruppe gehalten. Und er war froh, als er diese Andacht gehalten hatte und er war fertig und diese ganze Nervosität im Vorfeld ist von seinen Schultern runter. Er war einfach froh, dass es vorbei gewesen ist und dass er das geschafft hat. Anschließend gab es vom Jugendpastor ein ernüchterndes Feedback. Es war eher niederschmetternd, denn er sagte sowas Ähnliches wie: Ich glaube, lehren, also eine Andacht halten, ist nicht deine Gabe. Ich glaube, wir sollten etwas anderes suchen. Und ja, jahrelang hat er mit Selbstzweifeln gekämpft. Du bist nicht genug. Kennt ihr diesen Satz in eurem Kopf auch? Solche Selbstzweifel sind durch, wie ich schon gesagt habe, Erlebnisse, die wir einst hatten, geprägt. Es waren negative, traumatische Erfahrungen, die wir als Kinder vielleicht gemacht haben. Es waren Enttäuschungen und Absagen. Menschen zeigten kein Vertrauen in uns, Wertschätzung wurde nicht gezeigt. Es fehlte an Zuwendung und an Empathie. Und das alles zusammen füttert unser Zweifeln. Wir zweifelten an uns selber. In der Bibel gibt es viele, zahlreiche Erzählungen von verzweifelten Menschen. Es gab eine Epoche Israels, in der sie im babylonischen Exil waren. Sie waren in Gefangenschaft. Sie lebten außerhalb ihrer Heimat. Sie wurden in mehreren Etappen nach Babylonien umgesiedelt. Und von da an lebten sie nicht mehr in ihrem Heimatland Israel, sondern im Exil. Und zuvor haben sie einen Krieg verloren. Sie wurden von den Babylonern überrollt. Jerusalem, die Stadt, wurde zerstört und in Brand gesetzt. Der Tempel wurde geplündert. Das Verlieren des Heimatlandes war aber nicht das größte Problem in ihrer Seele. Die Israeliten mussten sich fragen, ob die Verheißungen Gottes hinfällig geworden sind. Stimmen die überhaupt noch? Den Vorfahren hatte Gott doch versprochen, dass sie in einem Land wohnen werden, welches Gott ihnen geben würde. und dass sie zahlreiche Nachkommenschaft haben werden. Dem König David wurde ein ewiges Herrschaftshaus versprochen. Und nun ist der König im Exil. Nun ist das Gottesvolk, das in Kanaan sesshaft wurde, aus diesem gelobten Land verschleppt worden. Nicht mehr da, wo sie vorher waren. Die Israeliten sind in Gefahr, von anderen Völkern aufgesogen zu werden. Die einfachen Leute, die zurückgeblieben sind, da werden andere kommen und ihre Kultur mitbringen. Und die im Exil sind, die stehen in Gefahr der Fremdherrschaft, deren Kultur anzunehmen. Und diese Götter, die dort waren, was ist mit denen? Sind die vielleicht größer und mächtiger als unser Gott? Der König, wie ich schon gesagt habe, ist in Gefangenschaft. Er lebt gar nicht mehr in Israel. Er ist gar nicht mehr in der Hauptstadt Jerusalem. Ein Land ohne Führung. Jerusalem, die Stadt selber, ist verwüstet. Und der Tempel, die heilige Stätte, da, wo eigentlich Gott angebetet wurde, eine Ruine. In Babylonien wird der Sieg des babylonischen Gottes Marduk über den Sieg Jahwes gefeiert. Die Gläubigen fragen sich, ob Marduk vielleicht tatsächlich über Jahwe steht, ob Jahwe seine Verheißung zurückgenommen hat oder nicht mehr wahrnehmen möchte, wahrnehmen möchte, will. Sie waren niedergeschlagen und verzweifelt. Ist das Volk noch gut genug für diesen Gott? Waren sie noch gut genug, dass Gott sich an ihnen erinnert? War Gott noch derjenige, der sie begleitet hat? Oder hat er sie längst verlassen? Und ich glaube, dass hier der ein oder andere sitzt, der auch diesen Gedanken schon mal hatte. Bin ich gut genug? Bin ich gut genug für Gott? Hat mich Gott vielleicht verlassen? Hat Gott noch ein Interesse an mir? Solche Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Und diese negativen Gefühle beeinflussen wieder unsere Gedanken. Es ist ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale, die immer weiter in die Verzweiflung führt. Und es steuert dann auch unser Verhalten. Wir schrecken zurück, lassen Dinge einfach bleiben. Wir lassen uns davon anketten. Und das erinnert mich an eine kleine Geschichte, die ich erst vor kurzem gelesen habe. Es ging um einen Zirkuselefanten, der die tollsten Kunststücke in der Manege machte. Und dieser Elefant stellte seine ungeheure Größe und eindrucksvolle Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung und auch in der Zeit bis kurz vor dem nächsten Auftritt blieb der Elefant am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und dieses Tier hätte wahrscheinlich einen Baum ausreißen können. Solch ein kleiner Holzpflock wäre ein leichtes gewesen zum Ausreißen. Er hätte ihn einfach wegnehmen können. Und dann fliehen, einfach abhauen. Aber er stand nur da. Und warum? Weil er glaubte, dass er es nicht kann. Als wehrloses, neugeborenes Elefantenbaby hing er schon an diesem Pflock. Er schubste und zog, schwitzte und versuchte, sich zu befreien. Und trotz aller Anstrengung gelang es ihm als kleines Elefantenbaby nicht, sich zu befreien. Für ihn als kleinen Elefanten war dieser Pflock noch zu tief in der Erde. Er war zu schwer, um rauszureißen. Und ich stelle mir das so vor, erschöpft schlief er ein und probierte es am nächsten Tag gleich wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten und am nächsten und am nächsten, bis eines Tages er seine Ohnmacht akzeptierte und sich in sein Schicksal auch fügte. Und dieser riesige, mächtige Elefant flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die traumatische Erinnerung daran, wie unmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft in Frage gestellt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Er blieb an diesem kleinen Pflock. Und so hatten die Israeliten ihre traumatischen Erlebnisse. Angekettet von ihrer Verzweiflung und den Rückschlägen, die sie erlebten, haben die meisten sich dem einfach gefügt. Sie haben ihr Leben außerhalb von Israel versucht zu gestalten. Ohne Hoffnung, ohne den Gedanken, vielleicht schaffen wir es irgendwann zurück. Und genau dann schickt Gott einen Propheten, Jesaja, der ihnen sagt, dass Gott sie nicht verlassen hat. Und so heißt es in dem alttestamentlichen Buch Jesaja, Kapitel 34, Vers 4, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Hier spricht der Prophet Jesaja in die Situation der Menschen, die in Babylonien sind, hinein. Es ist ein Liebesgeständnis von Gott an das Volk Israel. Ich liebe dich. Egal, was andere über dich denken, du bist in meinen Augen kostbar und wertvoll. Was für aussagkräftige Worte. Gott kündigt im gesamten Abschnitt an, dass er das Volk aus der Gefangenschaft befreien will. Und das Krasse ist, dass sich das Volk nicht erst bewähren muss. Sie müssen nicht irgendetwas vorher leisten, irgendwas vorher tun, um diese Erlösung zu erfahren. Gott tut es einfach. Er macht es. Er kündigt es an. Auch wenn dieser Vers konkret an die Israeliten gerichtet gewesen ist, kann man ableiten, dass diejenigen, die zu Gott gehören, in seinen Augen kostbar und wertvoll sind und dass er sie liebt. Egal, wie dich andere sehen, als Verlierer, Versager, Lesenieten, Nichtskönner, Dummkopf oder was auch immer, in Gottes Augen bist du ein Schatz. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist nicht das, was andere über dich sagen, sondern du bist der Mensch, den Gott in dir sieht. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein Geschöpf, was er liebevoll zubereitet hat. Du bist ein Mensch, wo er sich Gedanken drüber gemacht hat. Und das ist die gute Nachricht. Und vielleicht hast du angefangen, über eine destruktive Art und Weise über dich selbst zu denken, weil andere Menschen etwas über dich ausgesprochen haben in der Vergangenheit. Oder weil du Dinge erlebt hast und du hast davon etwas abgeleitet und einen Glaubenssatz über dich ausgesprochen. Keiner mag mich. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin immer schuld daran. Aber Gott sagt in diesem Augenblick, dass er dich anders sieht. Er schaut dich mit liebevollen Augen an und sieht eine Kostbarkeit. Mit 20 Jahren hatte ich ein Berufungserlebnis. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott von mir möchte, dass ich Theologie studiere, um Pastor zu werden. Er hat mich also in ein Studium geschickt, in dem ich extrem viel lesen und schreiben muss, obwohl ich diese Leserechtschreibschwäche hatte. Und im Normalfall mussten wir als Studierenden 200 Seiten pro Woche lesen, pro Fach. Das heißt, wir haben 600, 700 oder 800 Seiten in der Woche gelesen. Und das war anstrengend. Aber es war mir in dem Augenblick egal, weil ich an der Berufung von Gott festhielt. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber ich weiß auch, dass Gott mich trotz meiner Fehler und Schwächen gebrauchen kann und will. Er liebt mich. Gott sieht in mir etwas, was kostbar und wertvoll ist. Craig Groeschel hat auch weitergemacht. Natürlich hat er auch seine inneren Kämpfe und hat sie immer noch, wie er sie beschreibt. Und obwohl einst einer gesagt hatte, dass er nicht predigen kann, ist er der Gründer und Pastor der größten nordamerikanischen Kirche. Und zu oft lassen wir uns von unseren Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen anketten, so wie der Elefant an einem kleinen Flock. Unser Verhalten wird dadurch beeinflusst. Es wird negativ gelenkt. Und Gott spricht dem entgegen, um die Ketten zu sprengen, die andere und wir uns selbst auferlegt haben. Gott spricht zu dir: Du bist gut genug, weil ich dich liebe. Mit solchen positiven Sätzen kann die Negativspirale, die uns nach unten zieht, durchbrochen werden. Der negative Glaubenssatz über uns, den wir mal ausgesprochen haben oder der über uns ausgesprochen wurde und dem wir Glauben schenken, wird durch einen positiven Glaubenssatz ausgetauscht. Und wie schön ist das denn, dass der Schöpfer des ganzen Universums dir solch einen liebevollen Satz gibt: Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich lieb habe. Das tut doch der Seele gut, wenn das ein großer, mächtiger Gott zu einem sagt. Ich bin auch froh, dass der Esel in dem Krippenspiel weitergemacht hat und Vertrauen hatte in die Botschaft, die der Engel ihm gegeben hat. Er wird gebraucht. Er wird von Gott gebraucht. Und er hat sich nicht von diesen Negativsätzen, die die anderen Tiere über ihn aussprachen, zurückhalten lassen. Lasst uns deswegen auch diese positiven Sätze, die Gott über uns ausspricht, annehmen. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und Weihnachten ist doch dieser Beweis von Gottes Liebe. Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht, um uns nah zu sein. Jesus ist geboren. Keiner musste erst irgendwie etwas beweisen, damit er kommen kann. Keiner musste etwas Herausragendes machen, damit er vom Himmel herabkommt. Er kam einfach zu uns, so, weil er uns lieb hat. Weil wir kostbar sind in seinen Augen, weil wir wertvoll sind in seinen Augen. Und das lasst uns mitnehmen in die Weihnachtszeit. Dann, wenn wir nächste Woche Heiligabend feiern mit unserer Familie, lasst uns diesen Gedanken verinnerlichen. Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen, weil ich dich liebe. Amen.